Ich muss euch zuerst einmal von dieser Geburtstagsparty erzählen, wo ich vor ein paar Wochen war. Wie das so ist an Geburtstagspartys, man steht zusammen, macht ein bisschen Smalltalk und irgendwann kommt man aufs Alter zu reden und ob man zu seinem Alter steht oder ob man vorgibt, jünger zu sein. Jemand hat gesagt, nein, ich lüge nicht bei meinem Alter. Und jemand anders hat noch zugefügt, gell, weil der da oben gehört ja alles. Und ich, hä? Das ist mir noch ganz eine Zeit lang nachgelaufen und ich habe gedacht, so falsch. Das ist doch falsch. Man macht doch nicht Sachen oder macht sie nicht oder macht sie, weil Gott alles gehört und sonst irgendwie unzufrieden oder hässig ist. Das sind doch die falschen Motive, oder? Findet ihr auch? Dann, irgendwie hat mir das nicht losgelassen. Letzte Woche ist mir das wieder durch den Kopf gegangen, aber mit einem Zusatzgedanken. Die Stellung ist zwar falsch, aber gleichzeitig doch auch richtig. Wenn man nämlich eine Person gern hat, in dem Fall Gott, dann macht man Sachen oder macht sie nicht, einfach wegen dieser Person, Gott, weil man sie gern hat. Ihr merkt, oder ich habe gemerkt, nach ganz langem Überlegen, die innere Haltung macht den Unterschied. Was hat das mit unserer Serie zu tun? Ganz viel. Der Jakobus hat uns 4 Kapitel lang sehr direkt und sehr unzimperlich gesagt, was wir alles sollen machen und was nicht, wie man als Christ richtig lebt. Und auch in unserem heutigen letzten Kapitel 5 nimmt der Jakobus wieder kein Blatt vors Maul und zeigt uns einen Haufen ganz schwierige Sachen, die wir sollen tun. Ihr habt es vorhin gehört, was der Benny vorgelesen hat, Kapitel 5. Der Jakobus will uns einfach unmissverständlich klar machen, wie man als Nachfolger von Jesus dranbleibt und siegt. Und bei allem Respekt für den Jakobus, immerhin hat er seine Bibel geschafft, aber ich glaube, Gabe Nummer 1 ist nicht Seelsorge von ihm. Also, unser heutiges Thema zum Abschluss von dieser Serie, wie du dranbleibst und siegst. Siegen ist ja etwas, das immer am Schluss von einer Sache kommt. In einem Wettkampf kommt der Sieg ganz am Schluss, nicht am Anfang. Wir müssen uns das kurz genauer anschauen. Wenn du in einer Sache siegreich willst sein oder einfach eine Sache willst erfolgreich machen, zum Beispiel beim Sport gewinnen, in einem Projekt erfolgreich sein, eine Hochzeit planen, dann überlegst du dir am Anfang, wie die Sache rauskommen soll. Du machst dir also zuerst eine Vorstellung davon, wie das Ergebnis sein soll, damit du einen Erfolg findest oder damit du eben siegst. Je genauer das Bild von dem ist, was wir erreichen wollen, desto grösser die Chance, dass man in der Vorbereitung dort an die richtigen Sachen macht, damit es am Ende eben so rauskommt, wie man möchte und es dann eben ein Erfolg ist. Das nennt man effektiv sein. Effektiv bedeutet, auf ein Ziel hin fokussiert sein. Effektiv ist nicht das Gleiche wie effizient. Effizient bedeutet, eine Sache mit möglichst wenig Aufwand zu machen. Effektiv bedeutet, eine Sache so machen, dass sie richtig rauskommt. Ein Beispiel. Im Garten steht ein morscher Baum und er droht auf mein Haus zu fallen und mein Dach zu beschädigen. Wenn ich jetzt eine Säge nehme, die zwar rostig und stumpf ist, aber ich säge an dem Baum, dann bin ich effektiv, auch wenn die Arbeit so lang dauert, aber ich erreiche das Ziel. Nämlich das Haus schützen, dass der Baum aufs Dach fällt. Wenn ich eine elektrische Säge nehme und damit in einer Sekunde den Baum fälle, aber aus Versehen den falschen Baum umhaue, dann bin ich effizient gewesen. Ich habe die Arbeit schnellstmöglich erledigt, aber ich bin nicht effektiv, weil das Ziel ist nicht erreicht. Der morsche Baum droht immer noch auf mein Haus zu fallen. Effizient heisst also, die Sache richtig machen und effektiv heisst, die richtige Sache machen. Ein ganz wichtiger Leitsatz dabei ist, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Darum heisst unsere Serie «Keine halbe Sache». Weil im Jakobusbrief ganz viel drinsteht, was die richtigen Dinge sind, die wir machen sollen, damit unser Leben gut rauskommt. Wenn wir also das auf unser Leben anwenden, dann bedeutet das, sich zu überlegen, zu was für einem Mensch möchte ich noch werden? Was stört mich an mir und möchte ich noch loswerden? Welche Charaktereigenschaften hätte ich gern und wie komme ich dort dazu? Woran möchte ich mich noch entwickeln? In meinem Leben gibt es schon ein paar Sachen, die ich noch verändern und weiterkommen. Ich möchte nicht im Himmel ankommen und irgendwann sagen, sorry Jesus, dass ich immer so launisch gewesen bin, das Leben lang, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, mich zu ändern und daran zu arbeiten. Und tatsächlich sind im Kapitel 5 von dem Jakobusbrief genau die relevanten Hinweise versteckt, wie das eben gelingt, dass wir dranbleiben und siegen. Es geht in dem Kapitel 5 um 3 Dimensionen in unserem Leben. Diese Dimensionen geben uns die benötigte Energie und den nötigen Boden im Leben, damit wir eben die Person werden können, die wir werden wollen. Das ist die Dimension nach aussen, das ist die Dimension nach innen und das ist die Dimension nach oben. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Als erstes eben die Dimension nach aussen. Und zum Erklären, was der Jakobus genau meint, nimmt er als Beispiel die Reichen und spricht gezielt die Reichen an. Eben die das Glück haben, viel Geld und viel Besitz zu haben. Aber anstatt, dass sie etwas Sinnvolles damit machen, sahnen sie einfach ab, so viel sie können. Ihr Fokus schränkt sich total ein, nur noch sie selber und ihr Geld. Es kümmert sie einen Dreck, wie es den Menschen um sie herum geht. Der Jakobus erklärt uns, dass das selbstzerstörerisch ist. Es macht uns geistig, vielleicht auch körperlich, fett und egoistisch. Um es mit seinen Worten zu sagen, so ein Lebensstil führt uns zur Schlachtbank. Und ich zeige euch das nochmal da auf dem Slide als Beweis, dass das nicht von mir kommt, sondern von ihm. Ich hätte es viel netter gesagt. In so einem Leben, wie es der Jakobus da beschreibt, fehlt die Dimension nach aussen. Die Dimension nach aussen ist der Fokus auf unsere Mitmenschen. Auf unser Umfeld, wo wir hingestellt sind. Gott hat den Mensch, dich und mich, für die Interaktion geschaffen. Das macht die Bibel ganz klar. Der Mensch ist nicht so konstruiert worden, dass er einzeln weit weg von anderen Menschen lebt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man introvertiert oder extrovertiert ist, weil ob gern Einzelgänger oder gern mit Menschen zusammen, wir sind in ein soziales Gefüge hineingestellt. Das gilt natürlich ganz speziell für die Kirche. Wir sind fürs Zusammenleben gemacht und der Mensch funktioniert in Beziehungen. Aber der Umgang mit Menschen ist, wissen wir alle, nicht nur erfrischend, sondern eben oft auch anstrengend, nervig, langweilig. Und gerade darum ist die Dimension nach aussen so nährstoffreich für uns. Es stärkt unsere Persönlichkeit, wenn wir das Zusammensein mit anderen aushalten und geniessen können. Wir lernen, die schönen Zeiten geniessen. Wir lernen, argumentieren, was sich lohnt. Wir lernen, ignorieren, was sich nicht lohnt. Geduld zu haben, wo nötig. Gemeinsam etwas anpacken, wo man es allein nicht schafft. Andere Meinungen kennenlernen, wo man selber gar nicht drauf gekommen wäre. Und so weiter. Kurz, auf unsere Mitmenschen eingehen. Und noch viel mehr ist es ein Sagen, wenn wir geben. Im Gehen liegt das Sagen, um eben wieder zurückzukommen. Nicht nur die Reichen sind reich. Du und ich, wir haben ganz viel zu geben. Zeit, Mitgefühl, deine Muskelkraft, dein Wissen, dein Lachen, deine Fähigkeiten, auch dein Geld und vieles mehr. Häufig meinen wir sind so ausgelastet mit unserem Leben, dass wir keine Kapazität haben für andere. Wir würden ja gern, aber die Umstände lassen es einfach nicht zu. Das ist ein Irrtum. Wir haben Kapazität, wenn wir einmal weg von uns schauen und die Dimension nach aussen als wichtig für unser Leben erkennen. Ähnlich wie die Reichen hast du sehr viel bekommen von Gott, wo du entweder für dich selber behalten kannst und den Fokus nur auf dich richtest und seelisch und geistig verfettest, der Jakobus, oder du gehst weiter und lebst gesund. Ein ganz grosser Teil von meiner Persönlichkeit hat wachsen können, weil ich Teil dieser Kirche bin, seit ich Christ geworden bin. Das Zusammensein mit euch ist ein super Nährboden, damit ich wachsen kann. Es braucht nur ein bisschen Demut dazu, weil manchmal muss man sich halt schon überwinden, das wissen wir alle. Bist demütig und dein Leben wird reichhaltig. Das weiss fast niemand, darum sind viele Leute so komisch. Wie kannst du die Dimension nach aussen, aber leben, ohne dich verzetteln und ohne auszubrennen? Die Antwort finden wir im Epheserbrief, im Kapitel 2, Vers 10. Da steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. So wird es ein Kinderspiel, die Dimension nach aussen zu leben, oder? Gott hat Werk für dich vorbereitet. Tun einfach die Werk. Es langt am Morgen zu sagen, Herr, ich will deine Werk tun. Hilf mir, dass ich sie erkenne und dass ich sie mache. Mach nicht mehr als das, aber auch nicht weniger. Im nächsten Abschnitt kommt der Jakobus auf die Dimension nach innen zu reden. Er nimmt als Anschauungsbeispiel wieder etwas ganz Schwieriges, Geduld. Eine völlig unnötige Erfindung in meinen Augen. Es stresst mich immer total, wenn ich so geduldig sein sollte. Dimension nach innen bedeutet, was macht das, was wir erleben, innerlich mit uns? Was passiert da drin, wenn wir etwas Schönes, etwas Schwieriges erleben. Auf alles, was wir von aussen an uns an erleben, reagieren wir da innen. Mit unseren Gefühlen, mit unserer Intelligenz, mit unserem Charakter. Einfach gesagt, kann etwas, was wir erleben, uns aufstellen, kann uns Energie geben, oder es kann uns hässig machen und wir rufen aus, oder unsere Intelligenz sagt uns, aus dieser Situation habe ich etwas gelernt, das nächste Mal mache ich es anders. Stichwort dazu ist Resilienz. Das Wort kenne ich erst seit ein paar Jahren, aber es ist sehr aktuell geworden, man hört es überall. Auch der Jakobus redet davon, aber er nennt es eben Geduld. Der Effekt ist aber genau der gleiche. Es gibt ein Einmaleins von der Resilienz. Und es beinhaltet 6 Punkte. Menschen, die ihre Resilienz stärken wollen, die sollen an diesen 6 Punkten arbeiten. Erstens, bewusste Akzeptanz der eigenen Situation. Zweitens, los auf deinen Körper. Löse dich von kopflastiger Arbeit, heisst das. Drittens, Pause und Bewegungen fürs innerliche Gleichgewicht einplanen und einbauen in den Alltag. Den Geist pflegen mit Methoden, wie zum Beispiel der One-Minute-Meditation. Positive Erlebnisse gezielt wahrnehmen, zum Beispiel mit einem Dankbarkeitstagebuch. Und Check-in- und Check-out-Ritual am Morgen und am Abend in den Tag einbauen, den Tag mit einer bewussten Pause anfangen. Als ich das gelesen habe, ist mir vor Verblüffung der Kiefer offen stehen geblieben. Das ist doch genau das, was ich gelehrt worden bin, seit ich Christ bin. Schauen wir das mal zusammen an. Punkt 1, bewusste Akzeptanz der eigenen Situation. Wenn wir aufs nächste Slide gehen, sehen wir da, dass die Bibel uns im Römer 8,28 sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8,28 hilft uns bei dem Punkt 1, bewusste Akzeptanz. Schon wieder ein Tippfehler. Zweitens, los auf deinen Körper. In der Seelsorge lernt man schon seit vielen Jahren und wird betont, wie verwoben Körper, Seele und Geist ist und wie sie abhängig sind voneinander. Was im Geist passiert, hat Auswirkungen auf meinen Körper und umgekehrt. Darum brauchen wir die Ausgewogenheit, das wissen Christen schon lange. Dritter Punkt, Pause einbauen in den Alltag. Da kommt mir die Begebenheit in den Sinn, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Er hat sie ausgeschickt, um einmal das praktisch auszuprobieren, was sie von ihm gelernt haben. Sie sind unterwegs, begegnen ganz vielen Menschen, beten für sie, heilen sie. Und dann, als sie zurückkommen, sagt Jesus zu ihnen, in Markus 6,31, kommt mit, wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Pause und Bewegungen bewusst in den Alltag einbauen, weil wir wissen, dass wir das eben brauchen. Punkt 4, der Geist pflegen. Da kommen mir Stossgebete in den Sinn. Herr, bitte, ich brauche einen Parkplatz, gib mir einen freien Parkplatz. Oder Atemübungen. Ich war vor 2 Wochen an einem Kurs, wo wir irgendwann über Atemübungen geredet haben. Wir haben einmal aber hier in der FEG Kloten vor irgendwie 15 oder 20 Jahren das Gebetshaus Amden eingeladen. Und die haben mit uns auch eine Atemübung gezeigt, wo man kann üben kann. Wenn ihr wissen, wie die geht. Vielleicht kennen das sie schon. Eben, den Geist pflegen. Zum Beispiel, indem wir uns bewusst werden, dass Jesus in uns lebt. Die Atemübung geht so. Einschnaufen und dabei sich bewusst machen, Jesus lebt in mir. Jesus lebt in mir. Anhalten, ausschnaufen. Ich lebe in Jesus. Einschnaufen, Jesus lebt in mir. Ich lebe in Jesus. Punkt 5. Positive Erlebnisse. Ein Dankestagebuch führen. Interessant, dass das im 1x1 von der Resilienz steht. Im 1. Thessaloniker 5,18 steht, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Gott möchte uns lehren, dankbar sein, weil das unsere Resilienz stärkt. Und beim letzten Punkt, Punkt 6, da kommt mir doch nichts anderes in den Sinn als unsere klassische stille Zeit. Sie ist hochmodern in der Gesellschaft. Man soll am Morgen mit einem Check-in, mit einer bewussten Pause anfangen. Unsere Gesellschaft findet das top. Nur wir Christen finden es altmodisch, langweilig, bringt nichts. Ich weiss nur nicht, wieso wir das finden. Etwas vom Wertvollsten, was ich gelernt habe, als ich Christ geworden bin, mach jeden Tag stille Zeit. Lies in der Bibel, denk darüber nach, was es für dich für heute bedeutet. Freunde, wenn wir unsere innerliche Mitte haben, dann geht es uns gut. Stille Zeit tut uns gut. Nenn es Resilienz, aber mach's. Das sagt uns der Jakobus, indem er uns eben das Beispiel von der Geduld da nimmt, in seinem Kapitel. Und ein paar Sätze weiter unten sagt er, dass wir nicht hässig werden sollen, wenn unsere Mitmenschen uns wieder einmal nerven. Wenn deine Dimension nach innen stark ist, resilient ist, eingemittet bei Gott, dann regst du dich weniger auf über die anderen. Oder es fällt dir auf, dass du dich ständig aufregst und du weißt, du kannst etwas machen. Du reagierst positiv auf das, was auf dich innewirkt. Wenn du aber innerlich schwach bist, dann bist du dem, wo du täglich ausgesetzt bist und wo täglich auf dich zukommt, ziemlich wehrlos ausgeliefert. Das tut nicht gut. Wenn wir uns nicht um unsere innere Dimension kümmern, dann reagiert das da innen oft nicht positiv. Dein Gefühlshaushalt weiss nicht, wie er reagieren. Dein Charakter, deine Intelligenz werden nicht von starken, ewig gültigen Gesetzen geprägt, sondern von menschlichen Weisheiten, die im Moment gerade in sind. Das tut uns nicht gut. Was denkst du, wenn du das so hörst? Wenn du mal kurz nach innen schaust, was würdest du sagen, wie sieht es bei dir aus? Könntest du ein bisschen mehr Stärke vertragen? Wenn ich so frech sein darf und etwas sagen darf dazu. Ich glaube, dir würde ein bisschen mehr christliche Resilienz gut tun. Mir übrigens auch. Und das Einmaleins von der Resilienz hilft dir dabei. Speziell, wenn du die christliche Variante anwenden tust in deinem Leben. Und jetzt kommt noch die Dimension nach oben. Also das Vertrautensein mit Gott. Wir brauchen die Kraft von oben für das Leben da unten. Wenn man sich da den letzten Teil vom Jakobusbrief, von dem Kapitel 5 anschaut, dann findet man ganz viele Inspirationen für die Dimension nach oben. Wir wollen die miteinander anschauen. Als erstes kommt einem natürlich Beten in den Sinn, aber Beten ist nur eine Form. Der Jakobus sagt, wir sollen beten, wenn es uns nicht gut geht. Er sagt, leidet jemand von euch, dann bete. Also teile deinen Frust oder deinen Ärger oder deinen Schmerz nicht mit der ganzen Welt, sondern in erster Linie mit deinem verständnisvollen Gott im Himmel. Sag ihm, was nicht gut ist, was er bitte ändern soll, weil er hat Kraft dazu. Die zweite Form, Worship. Los Worship-Songs, sing Worship-Songs. Ich habe von grossen christlichen Leitern gelernt, dass wir ständig Worship hören sollen. Im Auto und zuhause, so viel es geht. Im Worship laden wir Gott in unsere Gegenwart ein. Und das ist sehr eine gute Form, diese Dimension nach oben zu pflegen. Im Worship tun wir singend Wahrheiten aussprechen. Die dritte Form, die er da uns weitergibt als Inspiration, ist das älteste Gebet. Also für sich beten lassen. So eine praktische Sache. Wenn du krank bist, dann ist die erste Anlaufstelle da in der Kirche. Für sich beten lassen von den Ältesten. Und das Ministry-Gebet jeden Sonntag da hinten während dem Worship gehört auch dazu. Einfacher geht es eigentlich gar nicht. Und gratis. Auch wenn da nicht die Ältesten beten, aber das Ministry-Gebet ist von den Ältesten eingesetzt und darum genauso wirkungsvoll. Meiner Meinung nach unterschätzen wir die Wirkung vom Ministry-Gebet während dem Worship sehr. Eigentlich kommt erst nachher das Gesundheitswesen. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir Christen durch Gebet einen positiven Beitrag an die hohen Krankenkassenprämien beitragen. Und die vierte Form ist Beichten, sehr unangenehm. Sündigen ist eine ernste Sache. Sünde vernebelt die Beziehung zwischen uns und Gott. Wenn wir die Sünde an einem Menschen bekennen, dann merken wir sofort, wie unangenehm das ist. Das zeigt uns ein bisschen auf, wie schlimm Sünde ist. Wenn wir sie an einem Menschen bekennen, dann hat das eine nachhaltig heilende Wirkung. Es kräftigt uns. Ich glaube, einige von diesen vier Formen eignen sich sehr gut, um sie auch in der Kleingruppe zu fördern. Aber der Jakobus hat noch einen Bonus für uns. Für die Dimension nach oben, ein Bonus, wie wir das auch noch erleben im Alltag. Und bei der Aufzählung von diesen vier Formen vom Gebet kommt der Jakobus übergangslos auf den Elia zu reden. Und erwähnt eine ganz spezielle Begebenheit. Ihr habt es vorhin vielleicht gesehen, was der Benni vorgelesen hat. Elias hat gebetet und nachher hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Vielleicht hast du die Stelle auch schon mal gelesen und dich gefragt, was hat das mit mir zu tun? Und der Clou ist, nichts. Es hat nichts mit dir zu tun. Und das ist genauso wichtig, das ist so wichtig zu wissen. Der Elias hat die Berufung gehabt, hat eine spezielle Berufung gehabt. Und diese Berufung hat er nur leben in Zusammenarbeit mit Gott. Er hat extrem die überirdische Hilfe gebraucht, um seine Berufung zu leben. Und wir lernen daraus, dass wir für unsere Berufung im Leben alles von Gott erbitten können, was wir für diese Berufung brauchen. Für deine Berufung. Bist nicht schüch, sondern bitte Gott ganz klar und bestimmt und konkret für das, was du brauchst. Egal, ob es etwas ist, was du hier in der Kirche machst, oder zuhause, in der Familie, in der Schule, im Beruf, sag ihm, dass du den Dienst noch machen kannst, oder diese Aufgabe noch machen kannst, wenn er dir auch das gibt, was du dazu brauchst. Gott gibt es dir, weil er will ja, dass du deine Berufung kannst leben und erfolgreich bist da drin. Ist das eine gewagte Aussage? Vielleicht schon. Probiert es aus. Sagt mir, ob ich falsch liege. Aber es ist ein Gamechanger für unser Leben, wenn wir die Bibel lesen, weil in der Bibel so viele wichtige Informationen drin sind, die unser Leben, die unseren Alltag einfacher machen. Die Dimension nach oben gibt uns das, was wir da unten brauchen. Weil die Verbindung mit Gott einen Einfluss auf unser Leben da hat. Das gibt ihm die Möglichkeit, zu uns zu reden, uns Gedanken zu geben, die uns ganz praktisch helfen. Also, in dem Kapitel 5, drei Dimensionen. Wenn man das so hört, ist das eigentlich relativ einfach, das angenehm in unser Leben, in unseren Alltag einflechten zu lassen. Jetzt geht es um das, was der Jakobus durch seinen ganzen Brief durch immer wieder gesagt hat. Es auch machen. Kürzlich hat jemand zu mir etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, das Leben findet an der Grenze von unserer Komfortzone statt. Nicht in der Mitte. Das Leben findet an der Grenze von unserer Komfortzone statt. Nicht in der Mitte. Ich weiss, wir haben alle schon genug Herausforderungen den ganzen Tag. Aber dranbleiben und siegen bedeutet, doch ein effektives Leben zu führen. Von Anfang an das Ende im Sinn zu haben. Was für eine Person möchtest du noch werden? Hast du eine Vorstellung davon? Die drei Dimensionen helfen dir da dabei. Lass uns doch mehr Sieg im Leben erleben. Kleine und grosse Sieg, das macht das Leben schöner. Und mit diesen drei Dimensionen haben wir die einfachen Werkzeuge an der Hand. Geh doch mal bei diesen drei Dimensionen an die Grenzen von deiner Komfortzone. In der Dimension nach außen, tu doch Epheser 2,10 anwenden. Ich lese ihn nochmal vor. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. In der Dimension nach innen, erlaubt dir eine neue Einstellung zum christlichen einmal eins von der Resilienz. Die gute alte stille Zeit. Oder die Atemübung im Alltag. In der Dimension nach oben, versuch neue Formen im Austausch mit Gott. So können wir ganze Sachen machen, ohne dabei auszubrennen, sondern vital mit einem Strahlen im Gesicht. Das ist so wichtig, weil halbe Sachen machen uns nur halb glücklich. Aber ich will ganz glücklich sein. Und da ist auch schon der Action Step zum Abschluss von dieser Predigt. Der Action Step. Schreib auf ein Papier, auf ein Blatt auf, was du für eine Person werden möchtest. Wie du bei deinen Mitmenschen wahrgenommen werden willst. Wie du in Erinnerung bleiben möchtest. Wie du innerlich möchtest, was für ein Mensch du innerlich möchtest sein. Schreib das auf ein Blatt auf. Und dann lies es Gott laut vor, damit ihr zusammen in die Richtung gehen könnt. Wir hören jetzt, singet miteinander das Lied, steht doch bitte auf, ein Lied, das ich finde, das unterstreicht das alles extrem gut.